Also Pest zum Beispiel ist heute ja kein Problem mehr. Das sind Bakterien, nehmen Sie Antibiotikum, alles ist gut. Also Pest gibt es auch immer wieder mal, aber es führt nicht zu diesen Millionen Toten wie damals im Mittelalter. Jetzt bauen Sie aber einfach 4 Antibiotikaresistenzen ein und plötzlich haben Sie wieder einen ganz gefährlichen Erreger. So. Also insofern mit Gentechnik können Sie plötzlich auch aus unscheinbaren Dingen sehr gefährliche Dinge basteln. Und dann gibt es eben Forschung. Ich meine, die haben tatsächlich die spanische Grippe, das ist ein Grippevirus von 1918 gewesen.
Das mehr Tote verursacht hat als der Erste Weltkrieg.
Genau so. Und das haben sie im Labor wiederbelebt. Sie haben es wiederhergestellt.
Wer so denke, Sie? Wer
das
sind
war ein
Sie?
Amerikanisches Labor. So, wo ich dachte, ihr habt sie doch nicht alle. Ihr könnt doch nicht einen der gefährlichsten Erreger, den es je gab, mit dem niemand hier Erfahrung hat, also da gibt es ja keine medizinische Erfahrung, sondern der ist da dann geblieben, 1918 sozusagen, den jetzt wiederbeleben im Labor. Ein Fehler bei euch und plötzlich haben wir die nächste spanische Grippewelle mit dann vielleicht Milliardentoten. Das ist, also solche Forschung finde ich Wahnsinn.
Was ist mit diesem Virus? Vielleicht müssen Sie das jetzt mal eben beenden. Ist der inzwischen vernichtet oder lebt der da in kleinen Dosen und...
Ich weiß das nicht. Also das ist passiert, das war noch vor meiner Zeit im Bundestag, also muss irgendwie so um das Jahr 2005, 2006 gewesen sein. Ob die den mittlerweile vernichtet haben oder ob er dann noch in der Tiefkühle liegt, das weiß ich nicht.
Sie haben als Biowaffeninspekteur für die Vereinten Nationen gearbeitet. So wie Sie darüber sprechen, scheint es so ganz logisch, aber auch diese Entscheidung haben Sie irgendwann mal getroffen. Wie kam das? Also wie sind Sie in diese Aufgabe gewachsen?
Nee, ich war eben im Bereich Biowaffen unterwegs mit meiner NGO. Wir waren immer in Genf bei den Verhandlungen und da reden wir jetzt über 2001, 2002. Und da fing an, dass George W. Bush klar machte, er will jetzt als Rache für den 11. September, möchte er den Irak angreifen, unter dem Vorwand der Biowaffen, die da angeblich sind. So, und da gab es dann die Biowaffeninspekteure der Vereinten Nationen unter Hans Blix, die wurden dann hingeschickt, um das zu kontrollieren. Und da habe ich mal den vom Auswärtigen Amt gefragt, was muss man eigentlich tun, um Biowaffeninspektor zu werden? Und sagte er, bewerben Sie sich. Und dann habe ich mich beworben und die haben mich genommen. Also,
Sie haben im Irak nach Biowaffen gesucht?
Nee, ich habe die Ausbildung gemacht noch im Februar 2003. Und dann sollte ich im März 2003 in den Irak, das waren immer so 3-Monats-Turns, die man dann dahin geschickt wurde und dann ging der Krieg los.
Denn das Hauptargument war eigentlich Chemiewaffen, ne?
Nee, damals waren es die Biowaffen, okay. Die Underground, also hier unterirdische Biowaffenlabor. Und dann gab es ja diesen angeblichen Whistleblower, der dann gesagt hat, ja, und der Zeichnung gemacht davon und so weiter. Stellt sich raus, war alles gelogen am Ende. Und ich auch schon bei meiner Ausbildung, die wir da hatten, das war in Wien, ganz spannend, 3 Wochen lang diese Ausbildung zum Inspektor, da sagten die Kollegen auch schon, ey, wir waren vor Ort, wir sind uns sicher, das ist alles nichts, da ist nichts mehr. Wir haben alles schon 1995 vernichtet, was da mal war. Die waren sich alle sicher, aber wurde halt missbraucht als Kriegsgrund.
Wann haben Sie angefangen, sich mit Waffen zu beschäftigen? Ein Waffennarr waren Sie wahrscheinlich nie, aber jemand, der das Thema sehr wichtig fand.
Ja, das ist völlig absurd. Ich muss jetzt gerade so lachen, weil ich bin ja gerade Opa geworden und mein Sohn hat mir jetzt ein Bild meiner Enkelin geschickt mit so einer kleinen Wasserpistole. Und guckt aber ganz frech in die Kamera und sagt, deine Enkelin liebt Waffen.
Ihr Sohn durfte wahrscheinlich nicht mit Waffen spielen, richtig?
Nee, aber
hätte er es gewollt?
Das weiß man ja nicht, aber die lagen bei uns nicht rum. Und das ist ja eigentlich bei fast allen Familien in Deutschland so. Das ist ja das Irre.
Aber so eine Wasserpistole im Sommer?
Ja, die gab es bei uns natürlich auch.
Wenn Sie Reichenick aus der Nähe beobachten, was ist das Geheimnis? Was ist Ihr Geheimnis, dass sie diese Begeisterung ausgelöst hat in ihrer Wählerschaft?
Die trägt das Herz auf der Zunge. So, die redet, wie der Schnabel gewachsen ist und ist da total authentisch. Und ich glaube, das macht... uns alle drei aus, einfach authentisch, nicht Politikersprech. Die Leute haben keine Lust mehr, wenn ihnen eine Frage gestellt wird, denn irgendein Politiker blabla zu hören, nur weil man die Frage nicht beantworten will. Und ich glaube, das ist unsere Stärke. Das führt auch manchmal dazu, dass wir unangenehme Antworten geben. So. Aber wir haben es zum Prinzip erhoben, auf jede Frage wird geantwortet. Und also ich glaube, das Geheimnis ist authentisch. Und dann kann sie einfach unfassbar schnell reden, ohne sie zu verhaspeln. Und das ist natürlich in der TikTok-Welt von wahnsinnigem Vorteil.
Nervt es auch mal, diese Art? Ich meine, Sie selber sind gar nicht krawallig.
Das sind Sie der Erste seit langem, der das sagt. Ich finde mich auch nicht krawallig, aber im Bundestagswahlkampf galt ich als krawallig.
Im Vergleich zu Heidi Reichenick sind die null krawallig.
Null krawallig, ja, ja. Nee, nerven nicht. Nö, ich bin anders. So, und also ich bediene, glaube ich, auch anderes Wählerinnenpotenzial, aber Nee, das nervt nicht. Ich bin immer wieder fasziniert, auch wenn sie in Fraktionssitzungen dann was sagt, in einem Tempo und ohne Punkt und Komma, exaktamente, präzise und so weiter, als ob sie das vorher 10-mal auswendig gelernt
hat. Gibt es Momente, wo sie langsam spricht?
Nee.
Meine schwerste Entscheidung ist ein Podcast von Funke. Hauptmoderation Julia Emrich, Theresa Matos und Jochen Gaugele. Produktion und Redaktion Simon Eichinger, Alexandra Schaller und Jörg Krauthöfer.